Was wäre, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Das ist wahrscheinlich eine der spektakulärsten Fragen, die sich die alternative, die kontrafaktische Geschichtswissenschaft stellt. Aber mit Gedankenspielen auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigt sich jeden Tag Dr. Johannes Schmidt. Der ist nämlich Koordinator des Projektes Was wäre, wenn oder What if von der Universität Konstanz und erzählt uns jetzt ein bisschen mehr darüber. Hallo, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Frau Link.
Lassen Sie uns mal das direkt zu Anfang klären. Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte? Sind das tatsächlich Fragen, über die Sie nachdenken?
Ja, ich glaube, da denkt jeder drüber nach. Und es gibt ja mittlerweile so viel Literatur über diese Alternativgeschichten, so viel Belletristik vor allem, dass das also wirklich ein Riesenthema ist. Natürlich ist die Frage am Ende des Tages, naja, wissen wir eigentlich wirklich, können wir mit Gewissheit sagen, dass die Welt oder die politische Ordnung so oder so aussehe, wenn das denn der Fall wäre? Man kann da natürlich schön drüber spekulieren. Aber ich glaube, letztlich können wir sagen, wir wissen relativ wenig darüber, wie denn die Welt zum Beispiel 2013 aussehe, wenn denn Adolf Hitler und das Deutsche Reich 1945 den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Also das ist relativ vermintes Terrain.
Und das ist ja aber auch genau das, was der kontrafaktischen Wissenschaft immer vorgeworfen wird, dass sie nämlich mit etwas operiert, was nicht belegbar ist. Aber Sie sagen, das hat trotzdem einen Nutzen, darüber nachzudenken. Welchen?
Genau, also ich meine, kontrafaktische Wissenschaft ist eines, also das heißt die Frage, sich ständig zu stellen, was wäre jetzt genau gewesen, wenn und dann zum Beispiel ja, das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Die andere Sache ist, sich zu überlegen, welche Rolle spielt in der Wissenschaft überhaupt, in den verschiedenen Wissenschaftszweigen, diese Art von Denken. Ja? Und das müssen nicht jetzt die Fragen sein, was wäre gewesen, wenn jetzt Hitler den Krieg gewonnen hätte, sondern einfach zu überlegen, wann denken wir kontrafaktisch, wann stellen wir Fragen wie, was wäre wenn. Ja? Das muss ja nicht in die Vergangenheit gerichtet sein, das kann auch in die Zukunft gerichtet sein. Und hilft es uns, bei unserer daran voranzukommen in der Wissenschaft, bei unseren Untersuchungen, bei unseren Experimenten, bei unseren Studien. Ja? Und unsere Idee oder unsere Hypothese, und das ist jetzt auch nicht, glaube ich, sehr kontrovers, ist zu sagen, dass wir eigentlich das ständig tun und dass es also sozusagen auch kognitiv sozusagen eine Ressource ist, die wir ständig verwenden. Ja? Also
aber wie genau hilft es dann tatsächlich, sich diese Gedanken zu machen?
Naja, man kann das sich vielleicht grob überlegen, wenn man irgendwie eine bestimmte Beobachtung tätigt als Wissenschaftler und dann möchte man die erklären und dann hat man vielleicht verschiedene Hypothesen, vielleicht 5, 6 Hypothesen, die alle gleichermaßen erklären. Und dann ist ja die Frage, ja, welche ist jetzt die beste? Und allein schon, wenn ich diese 5, 6 Hypothesen irgendwie sortiere geistig und sage, ja, und das könnte doch alles das auch erklären, das ist ja schon eine Art Was-wäre-wenn-Frage. Ich sage ja sozusagen, ja, was wäre denn, wenn das der Fall ist? Könnte ich dann immer noch die Phänomene sozusagen ableiten? Oder was wäre, wenn es anders wäre? Ja? Und ich habe dann diese konkurrierenden Hypothesen, aber allein schon da, in diesem Denkprozess, steckt ja schon gewissermaßen dieses Was-wäre-wenn da. Was wäre, wenn die erste Hypothese wahr wäre und so weiter und so fort.
Jetzt ist das natürlich auch alles sehr hypothetisch, worüber wir gerade reden. Wir brauchen da, glaube ich, einfach mal ein praktisches Beispiel. Was ist denn so eine Was-wäre-wenn-Frage, mit der Sie sich wirklich ganz konkret beschäftigen in Ihrem Forschungsbereich?
Genau, also wir sind ja ein sehr philosophisches Projekt. Wir haben ja sehr viele Philosophen in unserem Projekt sitzen. Ich bin ja auch von Hause aus Philosoph. Und natürlich es gibt da so ein paar philosophische Fragen, die man sich natürlich immer wieder stellt. Und über diese Fragen auch nachzudenken, glaube ich, hat jeder schon mal irgendwie gemacht. Zum Beispiel, wenn man sich fragt, ja, wo wäre ich? Wenn man sich den persönlichen Lebensweg anschaut, also sozusagen die eigene Biografie, wo wäre ich heute, wenn ich zum Beispiel nicht Philosophie studiert hätte, sondern VWL? Und ich meine, ich habe ja auch tatsächlich damals zwischen den beiden Studienfächern geschwankt. Und sozusagen, das sind ganz reale sozusagen Hypothesen. Also was wäre dann eigentlich? Ging es mir besser? Wäre ich glücklicher? Wäre ich ein anderer Mensch? Und ich glaube, solche Fragen stellen sich ganz viele Menschen sehr oft. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was Wissenschaftliches, aber das ist doch eine philosophisch sehr wichtige Frage. Und die sich, wie ich meine, also viele Leute sehr, sehr oft an vielen, während ihres Lebenswegs sehr oft stellen. Und das ist sozusagen, und eine andere Frage wäre zum Beispiel, wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, was wäre zum Beispiel, wenn, naja, die Naturgesetze anders wären oder die klimatischen Verhältnisse auf der Erde oder es keine ökologische Nische gegeben hätte für Menschen oder höhere Säugetiere, gäbe es uns dann, gäbe es uns vielleicht andere Wesen, die ähnlich wären wie wir, aber nicht genau wie wir? Das sind auch sehr spannende Fragen, auch dieser sozusagen kosmologische Aspekt. Ja? Was wäre, wenn die Welt einfach das Universum anders vielleicht anders wäre. Ja.
Herr Schmidt, ich stimme Ihnen da total zu, dass das alles interessante Fragen sind, aber trotzdem versuche ich immer noch nachzuvollziehen. Man kann ja sagen, das sind alles Seifenblasen, denn es ist ja nicht so. Es ist eben so, wie es ist und es ist nicht so, wie es hätte sein können. Also ich versuche immer noch herauszufinden, wo ist der wissenschaftliche Nutzen, den Sie daraus ziehen?
Ja, also ich glaube, die Idee ist, dass wir als Menschen, sagen wir mal, vernunftbegabte höhere Säugetiere kognitiv davon einen Nutzen haben, dass wir sozusagen solche Fragen stellen. Also die Idee ist, zum Beispiel Schimpansen oder vielleicht auch Delfine oder andere intelligente Wesen, da ist es nicht klar, ob die sich solche Sachen überhaupt vor Augen führen, ob die sagen, na was wäre, wenn ich jetzt das machen würde. Ja? Wir Menschen, wenn wir ein Entscheidungsproblem haben, dann wägen wir ab und dann sagen wir, naja, was wäre, wenn ich das Erste täte. Ja? Also ich habe immer das Beispiel gebracht von, ich bin irgendwie ein urzeitlicher Mensch und ich möchte einen Fluss überqueren und ich sage mir jetzt, wie sind die verschiedenen Möglichkeiten, was wäre, wenn ich jetzt durch den Fluss durchwarte? Naja, dann ist die Strömung zu stark. Was wäre, wenn ich jetzt einen Baum fälle und den anschleppe und dann versuche, über den Baum zu balancieren? Naja, dann kann es sein, dass der Baum zu schwer ist. Also da allein schon hilft es mir beim konkreten Entscheidungsproblem, dass ich mir diese verschiedenen Hypothesen, diese verschiedenen Möglichkeiten, die nicht real sind noch natürlich, vor Augen führe.
Ach, warten Sie mal, Herr Schmidt, kann ich da kurz einhaken? Ja, darf ich das zusammenfassen mit, der Weg ist bei Ihnen das Ziel? Also es geht tatsächlich gar nicht um konkrete Ergebnisse, sondern es geht rein darum, mir diese Gedanken gemacht zu haben, weil mir das Verinnerlichen solcher Prozesse anderweitig weiterhilft.
Das trifft schon zu, zumindest bedingt. Also ich glaube, in der Philosophie ist immer der Weg so ein bisschen das Ziel. Es geht immer darum, wie denken wir, was wollen wir mit dem Denken eigentlich erreichen, und die konkreten Ergebnisse sind dann immer sehr umstritten. Wie ich schon gesagt habe eingangs, die konkreten Antworten auf die Frage, was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn die Mauer 1989 nicht gefallen wäre, das ist immer relativ schwierig, da wirklich en Detail zu sagen, naja, dann sähe die Weltordnung so und so aus. Ja? Und das selbst zu sagen, ich möchte jetzt nicht dafür argumentieren, dass diese Fragen immer fruchtbar sind. Können sie sein, müssen sie nicht. Aber wir sind vor allem interessiert, glaube ich, an sozusagen den theoretischen, den Hintergründen. Warum denken wir überhaupt so? Und was bringt es sozusagen, so zu denken? Und wir haben ja auch Leute da, die sich damit beschäftigen, ja, wann fangen wir eigentlich an, da, sozusagen so zu denken? Wann fangen Kinder, junge Kinder an, kontrafaktische Aussagen zu verstehen? Und das ist auch nicht so ganz klar, das ist eigentlich eine relativ komplexe Denkungsweise und das dauert auch sehr viele Jahre, bis ein Kind überhaupt versteht, was genau damit gemeint ist, wenn ich sage, wenn du die Schuhe nicht ausgezogen hättest, dann wäre der Boden sauber geblieben.
Ja, weil es ja ein Verständnis von Konsequenzen natürlich voraussetzt.
Genau, Verständnis des eigenen Handelns und der möglichen Konsequenzen des eigenen Handelns, müssen sie auch irgendwie selbstbewusst sein, sie müssen irgendwie über sich selbst irgendwie nachdenken können und das sind also mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Es ist also eine relativ komplexe Geschichte und wie gesagt, andere Tiere, wir haben keine Evidenz, dass andere Tiere das tatsächlich so tun wie wir. Und auch bei Kindern ist es so, dass das erst allmählich sich entwickelt. Ja? Also es ist nicht so, dass man mit 3 Jahren schon perfekt das kontrafaktische Denken beherrscht. Ja?
Herr Schmidt, ja. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit weiteren interessanten Fragen.
Ja, vielen Dank, Frau Link.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Dr. Johannes Schmidt von der Uni Konstanz. Er ist Koordinator des Projektes What If, also was wäre wenn, und beschäftigt sich beruflich mit der Frage, was gewesen wäre, wenn die Dinge nicht so wären, wie sie sind, sondern anders wären. Kommt ihr langsam durcheinander? Schaut mal nach, die radiowissen.de.